Vater im Himmel, wir bitten dich, begegne du uns jetzt durch dein Wort, öffne du uns die Herzen und lass uns erkennen, was du jetzt für uns hast, ermutige uns, ermahne uns, richte uns neu auf dich aus und ja, gib uns eine neue Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die brennt, ein Feuer, was nicht ausgeht. So was Wärme spendet. Danke dir dafür, dass du es tun willst in uns. Amen. Ich habe vor 4, 5 Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, schon mal über das Thema Gebet gepredigt. Und da haben wir uns vor allen Dingen diese Frage, wie beten, beziehungsweise wie auch nicht beten, angeguckt. Da ging es darum, was es bedeutet, es zu beten wie ein Heuchler oder wie ein Heide oder wie ein Kind Gottes. Und im Nachgang kam eine Predigtrückmeldung und da fragte einer und sagte, er ist an dem einen Vers hängen geblieben aus dem Abschnitt von damals, wo Jesus gesagt hat, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und er hat gesagt, wenn das so ist, warum beten wir dann eigentlich? Wenn Gott eh schon weiß, warum überhaupt noch beten? Wenn Gott schon alles sieht und schon voll im Bild ist über das, mit was du jetzt kommen wolltest, dann brauchen wir es ihm doch nicht sagen. Und es war was, das hat die Person beschäftigt. Und ich fand das so cool, weil ich gemerkt habe, was kann da manchmal in einem vorgehen und wie können plötzlich so einzelne Verse der Bibel uns plötzlich in eine Geschichte hineinnehmen, wo wir merken, warte mal, hier kommen ganz grundsätzliche Fragen auf. Und deswegen möchte ich mit uns heute schauen, warum beten wir eigentlich? Warum Gebet, wenn Gott eh schon alles weiß? Diesen Vers, den ich uns gerade vorgelesen habe, der offenbart uns zunächst erstmal, und Jesus macht das bewusst, er offenbart uns die Allwissenheit Gottes. Hier kommt uns ein Stück von der Souveränität Gottes durch. Wir sehen was von dem souveränen Gott, der alle Dinge in seinen Händen hält, der den Anfang und das Ende gesetzt hat, der in dieser Welt wirkt und in dem sein Ratschluss sich verwirklicht. Wir erleben in diesem Vers, euer Vater weiß schon, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet, dass Gott uns durch und durch kennt. Er weiß, was in deinem Herzen vorgeht. Er weiß, was da drin ist. Und wenn uns Gott auf diese Art und Weise begegnet und wenn uns dieser souveräne Gott auf diese Art und Weise entgegentritt, dann merken wir, der ist irgendwie ein Stück, der ist uns ein Stück fremd. Der ist uns ein Stück weit etwas, was uns ein Stück entfernter ist. Weil wir merken, dieser heilige Gott, der uns durch die Souveränität irgendwo sichtbar wird, der entzieht sich so ein Stück unserer Kenntnis. Und da merken wir, da kommen ganz grundsätzliche Fragen auf, eben zum Beispiel, warum sollten wir eigentlich beten? Da merken wir, hier ist eine Spannung, die sich plötzlich aufbaut, mit der ist es gar nicht so einfach umzugehen. Aber wisst ihr, was das Gute ist, wenn wir uns die Seite anschauen, der souveräne Gott, der allwissende Gott, der allmächtige Gott, dann kann uns das herausfordern, aber es macht uns auch ein was deutlich. Gott ist Gott und kein Mensch. Und wir sind nur Menschen. Das heißt, das macht uns erstmal deutlich, welche Geschöpflichkeit wir haben. Und dass wir einen Gott haben, der eben viel größer ist, der viel weiter ist und der eben über den Dingen steht, der über all dem thront, was in dieser Welt vor sich geht, was dort drin enthalten ist und was uns auch beschäftigt. Er ist derjenige, der drüber ist und er ist der den Anfang und das Ende kennt. Wenn wir nur den souveränen Gott vor Augen haben, dann könnten wir beten und sagen, Gott, du weißt, und dann Punkt machen. Wir könnten Gebet vielfalls abkürzen. Und trotzdem beten Christen. Trotzdem kommen wir im Gottesdienst zusammen und wir beten gemeinsam. Durch Lieder, in der Gebetsgemeinschaft. Wir beten die Worte, die die Schrift uns gibt. Warum tun wir das eigentlich? Und jetzt muss was Zweites dazutreten. Und jetzt wollen wir uns ein Stück angucken zur Souveränität Gottes, die auf der einen Seite steht und die uns passiv und ja irgendwo ein Stück so nach dem Motto, ja, dann brauchen wir ja nichts tun, in die Richtung drängen könnte, lehrt uns die Bibel aber auch, dass wir Menschen eine Verantwortung haben und dass Gott uns eine Verantwortung gegeben hat und uns auch in Verantwortung nimmt. Und das muss dazutreten. Und jetzt werden wir uns heute ein Stück mehr um diese zweite Seite drehen und gucken, was bedeutet es und wie nimmt Gott uns in Verantwortung. Warum beten wir also? Das Erste, und das ist jetzt vielleicht etwas, wo jemand sagt, ja, das brauchen wir nicht erwähnen, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, weil uns die Bibel, weil uns Gott immer wieder dazu auffordert. Es gibt so viele unzählige Bibelstellen, ich habe uns mal 4 mitgebracht. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Betet ohne Unterlass. Eine kurze Anweisung des Paulus. Lukas 18, Vers 1, da erklärt Jesus in einem Gleichnis und sagt dort, oder erklärt durch das Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Epheser 6, Vers 18, dort heißt es, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und Kolosser 4, Vers 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also hier sehen wir, wie uns Paulus, wie uns Jesus, wie uns die Bibel auffordert zu beten. Der erste Grund, warum wir beten, ist, weil uns die Bibel das sagt. Weil Jesus uns das sagt, weil uns die Apostel das sagen. Das heißt, wir kommen der Aufforderung der Bibel nach. Wir tun das, was uns die Bibel aufträgt. Zweitens, als Christen sind wir Menschen, die in der Nachfolge Jesu sich befinden. Nachfolger Christi, Schüler Jesu, Lehrlinge. Und damals ist es noch ein bisschen mehr gewesen, als vielleicht heute uns das noch bewusst ist. Ein Schüler oder ein Lehrling damals war mit seinem Meister unterwegs und hat versucht, sich so viel wie möglich abzugucken und das nachzuahmen. Das ist in einem Schüler-Meister, in dem Jünger-Meister-Verhältnis ist es enthalten. Ich versuche, Dinge nachzuahmen. Und wenn wir versuchen und wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, dann hat das einen Punkt, wo wir sagen, wir nehmen uns Jesus zum Vorbild. Wir versuchen, so zu leben und so zu handeln, wie Jesus es selber getan hat. Und wenn wir uns das mit dem Gebet anschauen, dann müssen wir erstmal festhalten, dass Jesus erstaunlich viel gebetet hat. Jesus hat sich immer wieder an einsame Orte zurückgezogen, in die Wüste. Und er hat dort Zeiten gehabt, wo er mit seinem Vater im Himmel allein gewesen ist. Teilweise zu unmöglichen Zeiten, wo jeder sagt, na, da ist Schlafen auch wirklich eine gute Idee. So, und Jesus lebte aus Gebet. Immer wieder. Und er zog sich immer wieder ins Gebet zurück. Und er sammelte dort neue Anweisungen. Er pflegte dort Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel. Er schaute, was ist jetzt dran, was will Gott. Und es war der Ort, wo er Kraft gesammelt hat. Das heißt, wenn wir Nachfolger Jesu sind, dann bedeutet es, zu leben wie Jesus, ihm dort nachzufolgen, ihm nachzuahmen. Das heißt, sich immer wieder Zeiten zu nehmen, wo wir im Gebet ganz allein mit unserem Vater im Himmel sind, wo wir dort Gemeinschaft pflegen. Und um die Reihenfolge fertig zu machen, wir sehen es auch in den Aposteln und wir sehen es bei den Aposteln. Auch die beteten immer wieder und einmütig und immer wieder beständig blieben sie im Gebet. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Ein paar Verse weiter, wo der Apostel Matthias nachgewählt wird als Ersatz für Judas, geschieht das unter Gebet. Sie beten und dann werfen sie das los. Apostelgeschichte 2,1 zum Pfingsttag lesen wir, sie sind einmütig im Obersaal oder in dem Raum versammelt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort gebetet haben und dass sie auf diese Verheißung des Vaters gewartet haben und dass sie diese ersehnt haben, ist unglaublich hoch. Und dann ist es etwas, die erste Gemeinde entsteht, 3000 Menschen kommen am Pfingsttag zum Glauben und dann heißt es als erstes Resümee, wie lebte diese Gemeinde? Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also Gebet ist eins der zentralen Elemente der Gemeinde Jesu, der Nachfolger Jesu. Ohne Gebet geht's nicht. Ohne Gebet wäre Christsein nicht vollständig. Und wenn wir dann Paulus angucken in seinen Briefen, wie häufig hat er um Fürbitte gebeten. Ich habe mal in einer Predigt gehört, Paulus war eine Art Fürbittbettler. Der hat immer wieder dafür gesorgt und hat immer wieder darum gebettelt, dass Menschen für ihn beten, weil er wusste, was es für einen Unterschied gemacht hat. Seinen Dienst konnte er nur tun aus Gebet und aus der Kraft des Gebetes, aus dieser Verbindung, die dadurch mit Gott aufrechterhalten wird. Und das zieht sich durch die Kirchengeschichte. In der Kirchengeschichte gab es immer Orte, wo gebetet wurde. Nicht häufig einsame Orte. Irgendwelche Klöster, die abgeschieden waren. Wüstenorte. Und sogar bis heute haben wir im Kirchenjahr einen Sonntag, der sich komplett ums Thema Gebet dreht, nämlich den Kirchensonntag Rogate. Das ist immer kurz vor Himmelfahrt. Dort geht es darum, dass die Gemeinde und dass die Kirche danach aufgerufen wird, das Gebet nicht zu vernachlässigen. Also wir merken, allein erstmal bei diesem Durchgang, Gebet und Christsein, Gebet und Glaubensvollzug und Leben, das gehört aufs Engste zusammen. Und jetzt gucken wir weiter, jetzt gucken wir ein bisschen detaillierter, warum beten wir eigentlich? Was passiert dadurch? Gebet, ich möchte mit einem Beispiel mit einer Geschichte, fiktiv natürlich, einsteigen. Stell dir vor, na, ihr dürft euch das vorstellen, gar kein Problem. Du hast einen Partnerwunsch. Ich weiß, jetzt sind hier viele Verheiratete, stellt euch trotzdem kurz vor. Ihr habt einen Partnerwunsch und ihr habt versucht, immer mal jemanden zu finden, mit dem ihr quasi immer ausgeht, kennenlernt und es ist alles irgendwie nichts geworden. Und jetzt kommst du auf die Idee, hey, es gibt doch im Internet ganz viele Möglichkeiten. Und du guckst dir dort auf den Internetseiten, die es da gibt, guckst du dir das Profil von irgendwie so einem Menschen an, Männel oder Weibel, je nachdem, ne? Und da ist was ausgedruckt und da ist was vorgefertigt und der beschreibt sich da drinnen und du merkst, hey, oh, das interessiert mich. Da werden so manche Vorlieben deutlich, da wird mancher Wunsch sichtbar und das ist was, das interessiert dich. Und dann machst du so, du merkst, okay, da ist auch ein Name, da ist ungefähr eine Adresse, wo der ist. Und als nächstes machst du es, du suchst dir als erstes und guckst, gibt es den bei Social Media noch irgendwo anders? Facebook, Instagram, was auch immer es da noch gibt. Ich bin da nicht so tief im Game. Und dann fängst du an und suchst dort danach. Und dann folgst du der Person. Und dann siehst du, welches Reel er gerade macht, welches Eis er am liebsten isst, wo er gerade im Urlaub ist oder was auch immer. Und am Ende, das machst du so ein halbes, dreiviertel Jahr, und am Ende kannst du sagen, wo die Person im Urlaub war, was sie für ein Eis am liebsten isst, welches, wann sie ungefähr zu Bett geht, was sie am liebsten sich selber vielleicht kocht, was die Hobbys sind, die die Person tut. Vielleicht ist es sogar so, dass du schon anfängst, ein bisschen mit einer gemeinsamen Zukunft zu träumen und denkst, oh, wie cool wäre das. Das Problem ist, du hast noch nicht einmal mit der Person gesprochen. Du hast unglaublich viel über die Person in Erfahrung gebracht. Du weißt ganz, ganz viel. Aber wenn du mit der Person nicht redest, wenn du nicht Kontakt aufnimmst und mal Hallo sagst und guckst, trifft das überhaupt auf Gegenseitigkeit, dann wird dort nie eine Beziehung entstehen. Dann sind wir sogar im deutschen Sprachraum irgendwann dann bei Stalking, da wird es gefährlich. Warum dieses Beispiel? Wir können über Gott unglaublich viel wissen. Die Universitäten heutzutage sind voll mit Menschen, die ihren Kopf über Gottes Ideen und Wissen und über Bibel und Theologie füllen über die Maßen. Und nicht wenige davon gehen in den Dienst und haben keine Beziehung mit Jesus. Gebet ist Beziehung. Wenn ich bete, dann ist es wie, als würde ich der Person, die ich dort im Internet gefunden habe, eine Nachricht schreiben und sagen, hey, wer bist du eigentlich? Und ich nehme Kontakt auf. Ich rede mit der Person. Gebet ist zuerst mal Beziehungspflege. Ist, wir gehen in direkten Kontakt mit diesem Gott. Und dann ist es etwas, Gebet ist etwas, das geht immer tiefer. Es ist etwas, vielleicht ist es am Anfang etwas, wo man sagt, hey, am Anfang weiß ich vielleicht gar nicht, was ich beten soll. Und je mehr ich dann diesen Gott aber auch kennenlerne im Gebet, auch durch das Wort Gottes, das kommt dazu, ne, und das gehört damit rein, auf jeden Fall. Aber dann ist es etwas, wo ich von Herz zu Herz anfange zu beten. Wo ich vor Gott merke, ich darf dort offen sein. Ich kann das, was mich bewegt, das, was mich freut, das, was mich quält, die ganzen Dinge, die kann ich vor Gott tragen. Und ich habe dort eine offene Tür. Ich darf mit Gott reden. Gott heißt mich willkommen. Warum? Weil wir durch Jesus Christus schon längst versöhnt sind. Weil wir durch Jesus Christus zu Gott gekommen sind. Und wir erleben, was es bedeutet, aus dieser Beziehung mit Gott zu leben. Stell dir vor, du lebst mit einem Ehepartner zusammen. Das ist jetzt für die verheiratet sind, viel einfacher. Für die anderen wird es ein bisschen schwieriger. Und du würdest nie mit deinem Ehepartner reden. Da würde Beziehung bei Zeiten irgendwann wahrscheinlich beschädigt werden. Zerbrechen. Man würde sich entfremden. Und wir haben dieses Vorrecht, im Gebet zu dem Gott hinzuzutreten, der uns gemacht hat, der uns ins Leben gerufen hat und der auf dein Leben schaut voller Freundlichkeit und voller Liebe und dessen Liebe du dir gewiss sein darfst. Durch Gebet tritt man mit dem Schöpfer des Universums, mit deinem Schöpfer in Kontakt. Glaube, biblischer Glaube mündet in einer Beziehung, die durch Gebet gepflegt wird. Das ist das Erste. Dann habe ich noch einen zweiten Punkt. Es gibt ein Zitat von John Henry Newman. Und der hat gesagt, und das bringt dann vielleicht ein bisschen mehr auch die Wichtigkeit nochmal des Gebets deutlich hervor. Er sagt, Gebet ist atemholender Seele. Stell dir vor, du würdest dir jetzt vornehmen, dieses ganze Ein- und Ausatmen so ist Schwachsinn. Ich höre mal auf zu atmen. Wenn du das vorhast, sag Bescheid, wir rufen fix jemanden, der dir gleich hilft. Das ist nicht gesund. Und Gebet ist genau das, was unser innerer Mensch ganz dringend braucht. Er braucht diesen Kontakt zu dem, der ihn gemacht hat. Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 16, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Paulus betet hier und er macht deutlich, wenn wir beten, werden wir gestärkt am inneren Menschen. Wir werden Kraft empfangen, wir werden aufgetankt, wir empfangen etwas von Gott. Und noch ein zweiter Punkt, Raphael Bonelli, das ist ein österreichischer Neurowissenschaftler und Psychiater, ganz spannender Mann, der macht die Beobachtung in seiner Berufsalltag, wer betet, der ist psychisch gesünder. Er ist stabiler als Menschen, die nicht beten. Für ihn ist Gebet ein Teil auch Psychohygiene. Warum? Er begründet es wie folgt. Und jetzt fasse ich es mit meinen eigenen Worten zusammen. Wer betet, tut etwas, das über einen selbst hinausgeht. Gebet findet eben nicht nur mit dem Blick nach innen statt und ist eine Selbstschau, sondern wendet sich nach außen hin zu Gott. Es richtet sich auf einen Dritten aus, also auf jemanden, der außerhalb von mir ist. Und dieses sich nach außen hinwenden, auf Gott hin ausrichten, ist etwas, was wir Menschen total nötig haben und was uns hilft, uns ein Stück von uns selber und den Fesseln und den Problemen, die wir haben, selbst zu befreien, indem wir uns auf Gott werfen. Das hat diesen psychologischen Aspekt, den er da in seiner Praxis und in seinem Berufsbild ganz häufig erlebt und was er immer wieder sagen kann. Wir haben bis jetzt, Gebet ist Beziehungspflege. Gebet ist das Atmen der Seele. Ein weiterer Punkt ist, durch Gebet werden wir mit Gott synchronisiert. Wir können uns das vorstellen, es gibt eine große Atomuhr. Und an dieser Atomuhr, dieser generellen Uhr, richten sich alle Uhren, die irgendwo digital damit vernetzt sind, richten sich aus. Und die werden dort immer wieder konkret danach gestellt, dass die Zeit wirklich passt und dass sie genau übereinstimmt. Es ist ganz lustig, eine Anekdote dazu, ich habe eins meiner ganz alten Handys, das nehme ich als Wecker. Das ist komplett vom Internet genommen, da gibt es keine SIM-Karte drin, das ist einfach bloß an, da stellt man einen Wecker, fertig. Also, na, man könnte sich einen Wecker kaufen, ich weiß, aber wenn man eh das Zeug rumliegen hat, kann man es ja auch so verwenden. Und das Spannende ist, dieses Handy ist nicht mehr eben mit dieser Atomuhr oder mit diesem Übergeordneten dort verbunden. Und jetzt ist es so, jedes Mal, wenn ich meinen Wecker stelle, muss ich rechnen, weil ich habe keine Lust, die ganze Zeit manuell die Uhr nachzustellen, weil die verstellt sich. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei einer Abweichung von 7 oder 8 Minuten. Da muss man ein bisschen rechnen, wenn man abends versucht, im letzten Moment noch seinen Wecker irgendwie anzudrücken, wann müssen wir denn früh aufstehen? Das passiert, wenn wir nicht mehr verbunden sind mit der Quelle. Und wenn wir aber verbunden sind, werden wir immer wieder synchronisiert. Wir werden immer wieder gleichgeschalten. Wir empfangen dort etwas. In Bezug auf Gott, Jesus sagt im Vater unser, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wenn wir beten, werden wir mit Gott synchronisiert. Wir sollen uns nach Gott ausrichten. Und dort, wo wir in Beziehung mit ihm treten, dort ist es etwas, wo wir von Gott auch empfangen, seine Sicht auf die Dinge. Wir erleben, was Gott vielleicht in den Momenten denkt. Wie häufig geht's mir, wenn ich bete und ich gerade auf irgendjemanden wutig bin oder Groll hab oder denke, oh, derjenige, dass Gott, wenn ich bete, mir sagt, gucke mal dahin. Und dann zeigt er mir plötzlich was bei mir, wo ich total ungerecht handle. Und ich merke, das Problem ist gar nicht unbedingt bei dem anderen, sondern es ist in mir. Und Gott korrigiert mich und ich merke, wie Gott mich hier synchronisiert mit seinem Willen. Und er überführt mich und zeigt mir, was da auch falsch läuft in meinem Leben. Das Problem als Menschen und als geborene Sünder ist, wir ermangeln der Perspektive Gottes. Die haben wir nicht naturgegeben. Durch die Sünde ist dort was verrutscht. Man könnte es noch in einem anderen Bild sagen. Früher gab es so schöne Radios und wenn man da versucht hat, einen klaren Radioempfang zu kriegen, musste man am Rad drehen. Bis es einigermaßen klares Signal gab. Durch Sünder in dieser Welt und in deinem und in meinem Leben ist dieser Radioempfang ein herrliches Gratschen. Und in dem Moment, wo wir zu Gott treten, wo wir Sünde ablegen, wo wir uns neu auf ihn ausrichten und auch mit ihm versöhnen lassen, Vergebung empfangen, wird der Empfang wieder neu eingestellt und wir hören Gott wieder neu klarer. Wir sind wieder in einer gereinigten Beziehung mit ihm. Das passiert, wenn wir beten. Das passiert, wenn wir so zu Gott treten und uns bereitwillig ihm hingeben. Jesus sagte mal, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Johannes 5, Vers 19. Woher wusste Jesus das? Woher hatte er das? Wir gehen nochmal zurück an den Anfang. Jesus hatte ein reiches Gebetsleben. Er hat sich immer wieder zum Vater aufgemacht und hat von ihm empfangen. Er hat sich immer wieder von ihm beschenken lassen und ihm neue Anweisungen empfangen und hat erfahren, was bedeutet das. Und da ist eine starke Botschaft drin. Dort, wo wir mit Gott in Übereinkunft kommen, dort, wo wir mit ihm synchronisiert werden, dort ist der Kraft und auch die Autorität Gottes im Leben zu finden. Dort kommt Gott und dort, wo wir in den Wegen Gottes wandeln, wandeln wir in der Kraft und in der Autorität Jesu hier auf Erden. Und wie viel mehr braucht diese, oder was braucht diese Welt mehr, als dass Menschen, Männer und Frauen Gottes hier auf dieser Erde unterwegs sind, die dort, wo sie hinkommen, Gott mitbringen. Und lasst uns da noch neu suchen. Lasst uns da noch neu streben. Und dabei ist Gebet nicht Monolog, sondern immer auch Dialog. Natürlich, wir sagen Gott, was auf unserem Herzen ist. Wir legen dort Dinge auch ab. Aber genauso will Gott reden. Und wir dürfen neu lernen, zuzuhören, vor Gott still zu werden. Einerseits Ermutigung zu empfangen, andererseits Korrektur. Und auch Schweigen auszuhalten, wenn Gott gerade nicht redet. Auch das ist wichtig. Warum? Psalm 23, im dunklen Tal, da offenbart sich es für David, dass Gott da ist. Aber wie offenbart es sich für Gott? Wie offenbart sich Gott dort in dem dunklen Tal? Durch einen Stab. Nicht indem er redet. Indem er ihn leitet mit einem Stab. Und dort ist aber auch eine tiefe Erkenntnis. Ja, Gott, du bist da. Manchmal redet Gott nicht und dann ist es etwas, das halten wir aus. Und wir ersehnen aber sein Reden und dass er wieder redet und das ehrt Gott. Und es zeigt uns und es trainiert uns etwas an, nämlich wir warten auf Gott und machen damit deutlich, wir sind von ihm abhängig. Wir brauchen ihn. Wir kommen alleine nicht zurecht. Das ist auch eine Haltung der Demut, ihr Lieben. Und die dürfen wir auch dort anwenden, eintrainieren. Das braucht manchmal was. Und manchmal werden wir auch ungeduldig und dann wird auch schon mal ein bisschen rumgewettert. Und also ich kenne das von mir gut, vielleicht bin ich auch alleine, aber fragt mich ruhig, wie das aussehen kann. Kein Ding. Und dann möchte ich noch auf die verschiedenen Gebetsformen kurz eingehen, die wir in der Bibel finden. Vielleicht habe ich auch eine vergessen, dann seht es mir nach, sagt es mir gern, dann kann ich das demnächst nochmal hier anfügen. Wir sehen in der Bibel sowohl Dank als auch Lobpreis. Die Bibel ruft uns auf, dankbar zu sein und Gott zu loben und zu ehren. Warum tut sie das? Warum ruft sie uns auf, das gerade auch immer wieder einzuüben? Warum? Es gibt diesen schönen Spruch, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Das kennen wir. Aber da ist eine tiefe Botschaft drin. Lobpreis und Dank bewirken einen frohen und lebendigen Geist. Sie ziehen uns zum Himmel hin. Sie machen Gott groß und öffnen uns die Augen für die Größe Gottes, die uns manchmal auf der Strecke bleibt, die uns, wo wir in unseren Problemen, unseren Nöten, in unseren Herausforderungen stecken, wo wir da manchmal wie zusammenfallen und wir sehen nicht mehr, welchen Gott wir eigentlich haben. Wir sehen nicht mehr die Herrlichkeit Gottes. Und dort, wo wir uns aber mit Dank und mit Lobpreis an Gott wenden, steht uns neu diese Herrlichkeit und Größe Gottes vor Augen. Die baut uns auf, die zieht uns nach oben. Die zieht uns hin zu Gott und sie erfüllt uns auch neu mit Glaube. Das ist das eine. Warum beten wir also Lobpreis und Dankgebete? Warum singen wir diese Lieder? Weil sie uns zu Gott hinziehen und weil Gott damit verherrlicht wird. Wir tun Gott damit groß. Und wir sagen ihm das, wie er ist, und wir sagen es damit uns selber. Dann ein Punkt Fürbitte. Die Bibel ruft uns immer wieder aus, dass wir mit allen Bitten zu Gott treten sollen. Dass wir für andere beten sollen. Fürbitte ist Anteilnahme und Empathie mit anderen. Wir teilen damit Gottes Herz. Wir stellen uns an die Seite Gottes und beten für Menschen und wir beten in Leben von Menschen hinein. Und wie gut ist es, wenn wir dort dann sehen, was Gott gerade in dem Leben des Menschen hervorbringen will. Wenn wir dort sehen, was da gerade vielleicht auch an Schwierigkeiten ist und wir bekommen von Gott so einen Einblick, was er gerade in dem Leben tun will. Und das beten wir. Und dort beten wir hinein und dann beten wir, dass Gott genau das tut, dass er dorthin durchkommt. Und wir lernen dadurch, den Nächsten zu lieben, weil Gebet, Fürbitte ist ein Liebesdienst am anderen. Wir tragen Lasten mit, worunter der Einzelne zerbrechen würde. Und wir machen damit manches Leid, nicht ungeschehen. Aber wir stehen mit der Person an der Seite und wir leben Gemeinschaft und wir leben Verbundenheit in Christus, wozu wir gesetzt sind und wozu wir berufen sind. Und da ist Fürbitte ein wesentlicher Bestandteil. Das schönste Bild dafür ist Markus 2, wo die Freunde den Gelähmten bringen. Das ist bildlich Fürbitte. Die bringen den, der nicht mehr kann, getragen, vier Mann, vier Ecken, durchs Dach reingelassen zu Jesus und legen ihn vor die Füße. Und Jesus reagiert aufgrund des Glaubens der vier. Das ist das, was Fürbitte tut, ihr Lieben. Die Bibel lehrt uns und zeigt uns, es gibt auch Klage. Wir leben in einer gebrochenen Welt. Wir leben in einer leidenden Welt. Wir leben in einer Welt, die nicht okay ist. Und auch uns Christen bleibt das nicht erspart. Und jeder könnte das wahrscheinlich sagen. Aber da gibt es eine Weisheit drin. Paul Miller sagt, wenn wir klagen, verbinden wir die Realität, die wir erleben, mit den Versprechungen Gottes. Dort, wo wir die Klage von Gott hinbringen, können wir auch bildlich sagen, machen wir eine Gefängnistür auf. Weil dort, wo wir klagen, bleiben wir nicht allein. Häufig ist es was, wenn Klage da ist, verdammen wir oder wir versinken im Selbstmitleid und wir kreisen uns die ganze Zeit um uns und wie schlecht es uns doch geht. Aber wenn Klage anfängt, vor Gott zu treten und diese Klage dort abzulegen, dann öffnet sich der Himmel und dann kommt der Himmel herein. Wir verbinden durch Klage die Realität, die wir gerade erleben und die nicht schön ist. Wir müssen die nicht beschönigen. Aber wir verbinden sie mit den Versprechungen Gottes und wir öffnen uns, dass Gottes Herrlichkeit dort hineindringen kann, wenn wir mit Gott ins Gespräch gehen, wenn wir durch Gebet dort mit ihm Gemeinschaft pflegen. Sündenbekenntnis hatte ich vor uns schon mal kurz erzählt und habe das mit diesem Radio deutlich gemacht. Heutzutage würde man noch sagen, für die Jugendlichen unter uns, das ist wie wenn du im Funkloch bist und da kein Internet ist. Ganz schlimm. Da kann man fast nicht existieren. Da muss man ganz schnell dahin, wo man wieder Empfang hat, weil sonst geht ja die Welt zugrunde. Sündenbekenntnis ist, wir räumen das weg, was die Verbindung mit Gott stört. Wir reinigen eine Beziehung. Und wir nehmen das, wo wir gegen Gott gesündigt haben, und bringen es vor ihn. David betet, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Dort, wo wir immer wieder fallen, dort gehen wir zu Gott. Er weiß es ja eh schon. Das ist auch eine Einladung, wenn wir uns nochmal den souveränen Gedanken Gottes vor Augen führen. Gott weiß schon, worum du kommst. Gott weiß schon, warum du bittest. Das kann uns Angst machen und kann sagen, pff, ja, dann brauchen wir es ja nicht. Es kann uns aber auch eine Tür öffnen. Nämlich, ich weiß als liebender Vater schon, warum mein Kind jetzt zu mir kommt. Und ich weiß, vor Gott ist es eh offenbar, ich muss es nicht verstecken. Wie viele Eltern wissen, wenn das kleine Matzel um die Ecke kommt und irgendwie so einen ganz besonderen Gesichtsausdruck hat, entweder es hat was ausgefressen oder es will was. Würde das Kind deswegen sagen, na gut, mein Vater braucht's oder weiß es schon oder meine Mutter weiß es schon, da brauche ich ja nie mehr fragen. Ha, da denkt das Kind im Leben nicht dran. Da wird trotzdem gesagt, warum? Weil da eine Vertrauensebene ist und weil es da etwas ist, was dem Kind gerade auf dem Herzen ist. Und als letztes, bitte. Das heißt immer wieder, bittet und euch wird gegeben. Jakobus schreibt an seine Leserschaft, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jesus sagte, bittet und es wird euch gegeben. Dort, wo wir mit unserem Bitten vor Gott treten, ist es etwas, wo wir Gott einladen, hineinzutreten und dort zu handeln. Wir verlassen uns in dem Moment auf seinen Reichtum und nicht auf unsere Können. Wir zapfen seine Gewaltigkeit an, seine Fähigkeiten und brechen dort auch ein Stück aus daraus, dass wir alles irgendwie lösen müssen. Wenn wir bitten, dann verlassen wir uns und es ist ein Vertrauensakt, dass wir sagen, hey Gott, du kannst aber. Und dann lasst uns doch nicht nur beten bei irgendwelchen unmöglichen Dingen, sondern lasst uns beten und Gott überall mit hineinnehmen in alles, was wir am Alltag zu tun haben. Und lasst uns erleben, wie Gott Segen schenkt, wie er sich dort finden lässt. Und dann ist es etwas, wo Gott erlebbar wird unter uns. Dort, wo wir beten, dort kommen wir mit dem Himmel in Kontakt. Dort werden wir ein Stück zu Gott hingezogen, wir machen uns auf den Weg zu Gott und Gott zeigt sich dort drin. Noch ein letztes Zitat, eine Zusammenfassung von Tim Stafford. Auf die Frage zum Thema Gebet, warum beten wir eigentlich? Hier liegt, so glaube ich, der Schlüssel zum Verständnis dessen, was im Gebet zutiefst persönlich ist. Wir beten nicht, um Gott zu sagen, was er nicht weiß, noch um ihn an Dinge zu erinnern, die er vielleicht vergessen hat. Er kümmert sich doch schon bereits, worum wir beten. Er hat nur darauf gewartet, dass wir uns gemeinsam mit ihm darum kümmern. Wenn wir beten, stehen wir an Gottes Seite und blicken mit ihm auf die Probleme, auf die Menschen und Probleme. Wenn wir unseren Blick von ihnen zu ihm hinrichten, tun wir dies mit liebevollem Lobpreis. So, wie wir unsere ältesten und liebsten Freunde ansehen und ihnen sagen, wie sehr wir sie lieben, obwohl sie es bereits wissen. Wir sprechen mit ihm wie mit unseren engsten Freunden, damit wir in Liebe miteinander verbunden sein können. Das ist der Reichtum und das ist der Schatz, den Gott uns durch Gebet eröffnen will. Lasst uns neu diesen Schatz des Gebets auch erkennen und entdecken. Ihr Lobpreiser, ihr dürft euch aufmachen, wir singen gemeinsam ein Lied. Und das Schöne daran ist, es gibt dann noch eine Verheißung, die Jesus, in den Briefen da ist. Dort ist es, wenn wir beten, sollen wir mit Danken, mit Flehen, mit Bitten, mit allem Möglichen vor Gott treten. Und dann ist der Segen, den Gott daraus auswirkt, ist, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dort, wo wir so in der Art und Weise beten und diese Dinge vor Gott ablegen, verspricht uns Gott seinen Frieden, den er eingießt in unsere Herzen. Manches ändert sich vielleicht nicht, aber die Realität, die Gott uns schenkt, ist eine vollkommen andere. Amen. Ihr Lieben, ich lade euch ein, aufzustehen und lasst uns den Gottesdienst mit dem Segen Gottes beenden. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so geht hin in diesem Frieden des Herrn. Amen.